Hallo, ihr Wunderbaren. Hier ist eine neue Folge im Echte Mamas Podcast. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Isabel und wenn ihr das hier hört, dann bin ich wahrscheinlich gerade frisch gebackene Mama. Ich habe mit Gynäkologin Stefanie Schulze Moskau gesprochen. Als Ärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe kennen sie sich bestens mit den Veränderungen aus, die in der Schwangerschaft und danach auftreten. Und während ich so mit Stefanie plaudere, stecke ich gerade mitten im letzten Trimester meiner Schwangerschaft und habe so einige Veränderungen miterlebt. Das könnt ihr mir glauben. Vor unserem Interview möchte ich euch noch kurz etwas über unseren heutigen Sponsor Dermasens erzählen. Dermasens ist eine medizinische Hautpflegemarke aus Deutschland. Und medizinisch heißt in diesem Fall, es gibt sie in der Apotheke und sie ist perfekt für alle, die Wert auf gesunde Haut und gut verträgliche Produkte legen. Dermasens setzt bei der Rezeptur auf pharmakologisch bewährte Wirkstoffe. Das heißt, die Produkte enthalten natürliche Inhaltsstoffe, deren Wirkung seit langem nachgewiesen ist, wie zum Beispiel Hamamelis und Aloe Vera. Die Wirkung steigert Dermasens noch mit seinen modernen Rezepturen. Und ganz wichtig für alle, die empfindliche Haut haben, alle Inhaltsstoffe werden hoch aufgereinigt, damit sind sie besonders verträglich. Es gibt von Dermasens reine Pflegeprodukte für jedes Alter, aber auch Sonnenschutz und vor allem sehr wirksame Produkte bei beispielsweise Neurodermitis, Rosacea oder auch Akne. Gerade mit letzteren haben vor allem Mamas oft zu kämpfen. Es gibt halt die mit dem Glow ihres Lebens in der Schwangerschaft. Aber eben auch viele, die plötzlich Picke bekommen und sie auch behalten bis nach der Schwangerschaft. Das ist natürlich hormonell bedingt, weil ein kleiner Mensch in einem heranwächst. Aber bei aller Freude über das kleine Baby, auf die Pickel, würden wir trotzdem gern verzichten. Allerdings, nicht alle Anti-Pickel-Produkte darf man in der Schwangerschaft und Stillzeit verwenden. Aber definitiv anwendbar ist das Sebora-Serum von Dermasens, das über Nacht gegen Pickel wirkt. Das ist ein ganz leichtes Serum mit einem Fruchtsäurekomplex, der Verhornung löst, die die Poren verstopfen. Und für den Tag gibt es die phytoklare Gelcreme von Dermasens. Sie wirkt talgreduzierend, zieht super schnell ein und mattiert. Die Gelcreme ist eine richtig gute Make-up-Grundlage, auch für alle, die einfach nur immer unter einem fettigen Glanz im Gesicht leiden. Schaut euch einfach mal auf der Webseite www.dermasens.de um und lest ein wenig, welche Wirkstoffe eigentlich was können. Ich persönlich fand das sehr spannend. Vielleicht findet ihr auch ein gutes Produkt für euch, wenn ihr nicht unter Pickeln leidet. Zum Beispiel die tolle Cream Soft Lichtschutzfaktor 30 für den Alltag, die schön pflegt und nebenbei noch vor der Sonne schützt. So, und nun viel Spaß bei unserem Interview Dr. Schulze Moskau. Ich habe es eben schon gesagt, für mich ist das Thema gerade äußerst spannend, denn wenn wir hier sitzen, bin ich ziemlich kugelrund und auch ziemlich atemlos. Deswegen bitte nicht wundern, wenn ich hin und wieder ins Mikrofon schnaufe. Es ist beengt in meinem Bauch. Deswegen freue ich mich so, so doll, dass du hier bist, liebe Stefanie, um mal so ein paar Fragen zur körperlichen Veränderung in der Schwangerschaft zu beantworten. Herzlich willkommen im Echte Mamas Podcast.
Hallo Isabel, ich freue mich auch sehr, hier zu sein und bin ganz gespannt auf deine Fragen, die gleich kommen.
Genau, und die sind mir nicht schwer gefallen, weil ich, wie gesagt, gerade mittendrin stecke und viele körperliche Veränderungen spüre oder viele schon durch habe und sie sind schon wieder erledigt. Genau, und deswegen finde ich das super, dass wir da so ein bisschen drauf eingehen. Und die erste Frage ist, glaube ich, irgendwie selbsterklärend oder findet sich ganz von alleine. Was sind die Auslöser an der Veränderung? Also warum passiert so viel mit unserem Körper, sobald wir schwanger sind?
Das ist ja ganz spannend, was da passiert. Viele Frauen merken ja oder haben das Gefühl, sie merken schon mit Ausbleiben der Regelblutung ganz starke Veränderungen. Es kommt ja nach der Befruchtung irgendwann zur Einnistung der befruchteten Eizelle in die Gebärmutter und ab diesem Moment zur Produktion von HCG. Das kennen wir alle von den Schwangerschaftstests, das humane Chorion-Gonadotropin. Und das bewirkt eine Vielzahl von Symptomen. Es erhält die Schwangerschaft in den ersten 3 Monaten, fördert die Produktion der Hormone in den Eierstöcken weiter und unterdrückt auch weitere Eisprünge, sodass wir nicht doppelt schwanger werden können.
Ja, das ist praktisch. Das ist sonst recht beengt da drin. Also die Frage, die ich jetzt stelle, ist wahrscheinlich, kenne ich die Antwort schon. Sind die Veränderungen bei jeder Frau gleich oder ist das überall anders? Entscheidet sich das irgendwie je nach Geschlecht auch, also des Kindes oder nach eigener Verfassung, nach Alter? wie kann man sagen, verläuft das?
Ja, also die Veränderungen sind eigentlich, grundsätzlich sind die ähnlich. Es gibt aber Frauen, die empfinden die Veränderung anders als andere. Was wir häufig merken, ist, wenn die Regelblutung ausbleibt, dass die Brüste spannen. Das ist so ein ganz typisches Symptom, was du wahrscheinlich auch kennst.
Noch also aus sie der wurden auch zuerst groß. Also bevor mein Bauch wuchs, wuchsen die Brüste. Für mich ganz gut, weil meine Brüste sind ziemlich klein. Deswegen habe ich mich sehr gefreut. aber das war tatsächlich mit einer der ersten Veränderungen, die ich wahrgenommen habe.
Ja, das ist so ganz typisch. Also manche Mamas haben sofort ein, zwei Körbchen Größen mehr daran. Also das ist wirklich ganz lustig, wie schnell das geht. Und dann ist es so, ein ganz häufiges Symptom ist eben diese Übelkeit auch. Ne? Die kommt vom HCG, das ist so eine ganz, also ganz typische Geschichte. Man merkt, die Blutung kommt nicht und einem ist irgendwie total übel und komisch.
Ja.
Und diese Übelkeit kennst du, du lachst.
Die kenn ich sehr gut. Auch.
Und die gute Nachricht ist, also diese Übelkeit, die wird vor allen Dingen durch diesen Hormoncocktail, aber auch durch das HCG verursacht und lässt meistens nach dem dritten Monat, also spätestens bis zur 20. Woche nach. Es gibt ein ganz paar Frauen, die leiden während der gesamten Schwangerschaft an Übelkeit. Das ist aber eher die Ausnahme.
Ja, bei mir war es tatsächlich so, dass ich die ersten 14 Wochen, ich habe auch gedacht, es wären nur 12, aber es waren genau 14, Tag 15, 15. Woche hat es aufgehört, war mir so übel und ich habe bis zu 10 Mal am Tag gespuckt.
Ja, das ist schon.
Ich habe mein Essen immer danach sortiert, nicht wie es schmeckt, sondern wie es ist, wenn es wieder rauskommt. Das ist ein bisschen widerlich, aber so war es halt, weil es einfach nichts drin liegt. Das war sehr, sehr grausam. Und da komme ich auch quasi zu meiner nächsten Frage, weil vom Schwangerschaftsglow war bei mir in dieser Zeit mal so gar nichts zu sehen.
Ja, du sahst wahrscheinlich ganz fahl und elend aus.
Einfach nur furchtbar aus. Meine Augen waren natürlich ganz geschwollen von diesem Druck ständig und meine Haut war ganz durch auch das ganze Tränenwasser einfach total auf. Also ich sah furchtbar aus. Und habe mich immer gefragt, also was soll das denn mit diesem Glow?
Ja.
Was soll das denn bloß? Sag mal.
Also, du Arme. Also, das ist tatsächlich nicht so selten der Fall. Ne? Man sieht das ja immer in den Medien, in den Zeitungen und man hört und liest, dass die Frauen so hübsch aussehen, sofort die Haare werden voller und die Haut ist gut durchblutet. Und man sieht einfach, dass es denen total gut geht. Aber die Realität sieht auch ganz anders aus. Und es ist so, dass es manchen Frauen wirklich einfach schlecht geht in den ersten Monaten oder in den ersten drei. Ne? Ich will es mal ein bisschen relativieren. Also das ist so ganz typisch. Da ist die Übelkeit, man hat Kreislaufprobleme, man fühlt sich einfach nicht, der ganze Körper stellt sich um durch diesen Hormoncocktail, der uns durchflutet. Viele sind auch überhaupt nicht gut drauf. Also es gibt ja auch diese Stimmungsschwankungen, Heulattacken und häufig leiden die Männer drunter, weil gesagt wird, was ist mit dir eigentlich?
Ja.
Und es geht einfach alles durcheinander. Und es kann sein, dass die Haut schlechter wird. Ne? Mhm. Also es ist nicht bei allen so, aber es kann schon auch sein, dass durch die hormonelle Veränderung einfach eine schlechte Haut entsteht. Ja. Sprich einfach Pickelchen, die Haare fettig sind.
Ja.
Von bis. Aber das ist die gute Nachricht. Meistens legt sich das nach dem dritten Monat. Ich sehe es dir an. Du siehst fantastisch aus.
Dankeschön.
Gut durchblutet.
Ich bin wirklich sehr warm.
Tolle
ich bin
Haare
sehr gut durchblutet.
Fröhlich. Also, ganz, also das wird alles. Aber die ersten 3 Monate, das ist häufig eine Zeit, die einfach anstrengend ist.
Und
das muss man wissen.
Die Müdigkeit, ne? Also, ich wohne im 4. Stock. Es macht keinen Spaß, kann ich euch sagen. Also, überhaupt gar keinen Spaß. Und es ist tatsächlich so, dass ich beim Treppengehen irgendwann eingeschlafen bin. Also quasi fast wie ohnmächtig wurde, weil ich einfach so kaputt war. Weil durch dieses ganze Gespucke hatte ich natürlich auch gar keine Nährstoffe mehr irgendwie in mir.
Ja.
Das ist aber, glaube ich, auch ziemlich normal, dass man so doll müde und erschöpft ist. Ne?
Also diese Müdigkeit, der Körper stellt sich um, du bist sozusagen, du wächst ein zweiter Organismus in dir und das kostet einfach Kraft, das ist anstrengend. Also du bist müde, du bist erschöpft. Ich kenne das auch aus meinen Zeiten, ich habe ja auch 3 Kinder und ich weiß, dass ich unfassbar müde war. Also ich bin im Sitzen eingeschlafen, so wie du auch.
Ja.
Und es wird besser, aber in der Zeit denkt man, oh Gott, wo soll das hinführen?
Also,
ist ganz normal.
Ja, also, gut, dass man es aber auch irgendwie wieder vergisst. Also die 14 Wochen sind bei mir schon echt nicht mehr so präsent.
Ja.
Obwohl es sich natürlich in der Zeit anfühlt, als hören sie niemals auf.
Ja, es zieht sich.
Ja.
Es zieht sich.
Ja.
Ich weiß.
Du hast eben gerade schon gesagt, es wächst ja so ein kleiner Organismus quasi in unserem Bauch. Macht das einen Unterschied, was für Veränderungen dieser Organismus mit sich bringt, wenn es ein Junge oder ein Mädchen ist?
Ja, also ich habe mir neulich nochmal angeguckt, was es da so in Anführungszeichen für Ammenmärchen gibt. Und das ist ja ganz lustig. Also es gibt so Ideen, wenn die Großmutter graue Haare hat, dann wird es ein Junge. Oder wenn die Mutter einen Teil ihrer Schönheit in der Schwangerschaft verliert, dann wird es ein Mädchen und Wie so nett. Dinge. Also Hilfe. Und das ist tatsächlich, da ist nichts dran. Also das, was man aber immer mal hört, ist, dass wenn der Bauch spitzer ist, nach vorne geht, dass es eher ein Junge wird. Und dass wenn der Bauch ein bisschen breiter ist und sich mehr verteilt, dass es ein Mädchen wird. Das ist so wissenschaftlich nicht so ganz erwiesen. Aber wenn man so die alten Hebammen im Kreißsaal fragt in der Klinik, die sagen das selber auch häufig, dass sie das beobachten. Das so wahr. Also ich habe den Eindruck, da ist was dran.
Okay. Und also bei mir war das so, ich habe sehr schnell gedacht, dass es ein Junge wird. Weil, das wird ein bisschen intimer, ich habe mir vor langer Zeit meine Beinhaare weglasern lassen und sie waren weg, bis ich schwanger wurde.
Und dann waren sie wieder da.
Ja, sie kam halt wieder, total frustrierend, weil man den ganzen Schmuh jetzt nochmal machen muss.
Ja.
Und da habe ich gedacht, liegt das vielleicht daran, dass ich irgendwie, keine Ahnung, mehr männliche Hormone durch das Kind produziere oder was? Oder nee.
Ja, also das ist ein interessanter Gedankengang. Es ist tatsächlich so, da ist was dran. Es liegt aber nicht am Geschlecht des Kindes. Ne? Also okay. Es ist so, dass in der Frühschwangerschaft auch vermehrt Androgene, also männliche Hormone, gebildet werden, neben dem Östrogen und dem Progesteron. Und das führt bei manchen werdenden Mamas dazu, dass sie tatsächlich mehr Behaarung bekommen, auch mal im Gesicht. Dass auch die Haut schlechter wird, ne? Das macht ja was in der Haut. Das ist durchaus, das gibt's häufiger mal.
Auf die Haut müssen wir später auf jeden Fall nochmal doll eingehen, weil da haben wir auch so ein paar Community-Fragen bekommen. Ich glaube, das ist ja auch so was Sichtbares, ne? Das kann man ja auch irgendwie, wenn sich die Haut verändert, immer schlecht verstecken, sollte man auch eh nicht. Keiner von uns muss sich verstecken, aber das ist ja sowas. Ich habe schon oft das Gefühl, ich fühle mich halt so unwohl, weil ich halt so mich anders fühle.
Ja.
Und da hilft natürlich irgendwie unreine Haut nicht. Deswegen müssen wir da auf jeden Fall nochmal genauer drauf eingehen. Aber vielleicht können wir jetzt mal sagen, ob es einen Verlauf der Trimester gibt. Also gibt es so Veränderungen, die jedes neue Trimester mit sich bringt?
Ja. Also das ist auch eine spannende Frage. Also die Schwangerschaft wird ja bei uns Frauenärzten in der Regel in 3 Trimester eingeteilt. Das heißt, die ersten 3 Monate von 0 bis 12 Wochen. Und dann ab der 13. bis zur 28. Woche ist das 2. Trimester und das letzte dann von der 29. Woche bis zur Geburt, 40. Woche. So teilen wir das ein. Mhm. Wir reden ja auch eher nicht von Monaten, sondern eher von Wochen.
Ja.
Und es ist so, die ersten 3 Monate, wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, das ist so die Zeit der Umstellung. Der Bauch wächst noch wenig. Bei den meisten Frauen sieht man auch noch gar nichts. Das wird heiß erwartet. Meistens ist das wie so eine, also ab der 12. Woche so wie so eine kleine Kugel über dem Schambein zu sehen, aber auch weitaus nicht bei allen Frauen. Und diese Zeit ist einfach geprägt von Auf und Abs, von der Eingewöhnung in die Schwangerschaft und von Stimmungsschwankungen auch häufig und auch vielen Unsicherheiten, nicht? Was passiert da mit mir? Was entwickelt sich da? Wie geht's mir? Wie geht's meinem Partner? Wir kriegen einen Zuwachs. Die Partnerkonstellation ändert sich natürlich. Der Beruf wird sich ändern.
Klar.
Da kommen viele Ängste und Unsicherheiten mit auf die man einfach auch so nicht vorbereitet ist, nicht? Also das ist ja ein Thema, was man bisher noch nicht hatte. Viele Ängste auch, ne? Wie geht es finanziell weiter? Also das ist schon eine Zeit, die eher unruhig ist. Und dann ist man auch in den ersten 3 Monaten häufig auch noch ein bisschen zurückhaltend. Man weiß, das Fehlgeburtsrisiko ist zwar gering, aber es ist noch da. Das reduziert sich deutlich nach der 12. Woche. Und dann ist es so, das 2. Trimester ist dann eigentlich geprägt von meistens wirklich Wohlbefinden. Es geht einem deutlich besser, der Bauch wächst. Also man sieht so, man sieht dann irgendwann, so 15., 16. Woche sieht man das Bäuchlein schon ganz gut. Das ist natürlich auch sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt Frauen, da sieht man das dann wirklich später erst. Aber so bei einer schlanken Bauchdecke sieht man dann auch deutlich das Kügelchen schon wachsen und man wird auch durchaus angesprochen. So. Also. Und man merkt die ersten Kindsbewegungen in der 20. Woche, also bei einer Erstgebärenden. 20. Woche ist so ganz typisch, die ersten kleinen Tritte. Das ist so wie
das
so.
Das war vielleicht komisch, finde ich.
Ja, fandst du komisch?
Ja, fand ich total komisch.
Man ist sich gar nicht sicher, was das ist, oder?
Ja, man denkt, das ist bestimmt irgendwas grummelt und so, aber nein. Und dann denkt man, ach so, das ist jemand, der kickt.
Der kickt so ganz leicht. Wieso? Das wird ja unterschiedlich beschrieben, nicht? Wie so kleine Vogeltritte oder irgendwie so. Auch vielleicht ist es doch Darm. Manchmal weiß man das nicht. Aber keine Sorge, irgendwann wird das so deutlich. da kriegt man solche Puffs ab, ja. Das wirst du kennen. Ja, ja. Ich sehe schon, sie nickt. Genau. Und das ist ein schönes Erlebnis, nicht? Also wenn man da die ersten Kindsbewegungen fühlt und merkt, da bewegt sich jemand, man nimmt Kontakt auf und das ist schon was ganz, ganz Tolles. Und der Bauch wächst und gedeiht, dann kommt irgendwann der Zuckertest, meist in der 24-Plus-Woche. Und dann geht es irgendwann so Richtung Ende des zweiten Trimesters. Und da kommt der dritte große Ultraschall. Es gibt ja so drei große Ultraschälle in der Schwangerschaft, so um die 12. Woche, um die 20. und um die 30. Woche. Da sieht man dann wirklich nochmal, im besten Sinne, es ist alles in Ordnung. Das Kind wächst gut, hat sich toll entwickelt. Und wir wissen, es geht so auf den Endspurt zu. Und das letzte Trimester ist natürlich hochgradig spannend. Ne? Also meistens können, das wirst du wissen, also man kann es nicht mehr abwarten. Man freut sich auf das Kind und man zählt die Tage. Genau. Ja. Aber häufig ist es auch so, man ist dann zum Schluss, es kommt nochmal so eine Nesting-Phase. Das kennst du vielleicht auch.
Ja, wir haben die ganze Wohnung neu gemacht.
Und genau, so. Ja, richtig. Ja. Süß, dass man umräumt und malt und macht und tut. Und der Mann denkt, was ist da los mit der Frau? Was ist mit dir? Und anschafft und macht. Aber und dann auch nochmal so richtig zur Hochform aufläuft. Aber dann ist es so, irgendwann merkt man doch auch, man ist dann doch auch kaputt häufig und merkt so, jetzt habe ich vielleicht Wasser eingelagert, ich bin müde doch wieder und merke so, ja, jetzt reicht's auch irgendwann, nicht? Und dann freuen sich die meisten Frauen darauf, dass das irgendwann losgeht. Und dass die Wehen einsetzen, das wird heiß erwartet. Ja. Nicht? Also manchmal passiert es auch früher, als man denkt. Ja, aber im Normalfall hat man ja doch auch Zeit bis zur 40. Woche.
Ich finde auch, also das, was ich sehr anstrengend finde, ist der Schlaf bzw. der fehlende. Also ich habe wahnsinnige Wadenkrämpfe. Ich kann irgendwie Magnesium nehmen, wie ich will. Das sind so 8 Wadenkrämpfe pro Nacht. Außerdem kann man ja, ich bin Rückenschläfer, man kann ja nur noch auf der Seite schläfen. Also und dann muss man auch noch 7-mal auf Klo in der Nacht. Und so.
Schrecklich.
Oh Gott. Also ich finde, das ist halt auch was am Anfang war das doll, mit dem oft auf Toilette gehen und schlecht schlafen. Ja. Und dann, wie du sagst, im zweiten Trimester
ist gut.
War das total okay. Mhm. Und jetzt ist es wieder so, ach oh nee, also länger als 1,5 Stunden am Stück schlafe ich nicht.
Ja. Also das ist, also mit dem auf Toilette gehen ist typisch in der Frühschwangerschaft, weil sich einfach das Blutvolumen erhöht sich, es gibt 2 Liter mehr Blut. Das wird natürlich auch über die Nieren sozusagen das Körperwasser ausgeschieden irgendwann. Mhm. Es ist so, dass das Progesteron, also eins der Schwangerschaftshormone, die Gefäße weitermacht und da einfach mehr Volumen unterwegs ist, ganz klar, und man häufiger auf Toilette muss. Und später in der Schwangerschaft ist es so, natürlich der schwangere Uterus, die Gebärmutter drückt auf die Blase. Nicht?
Ja, ja.
Und das ist also unangenehm und man rennt auf Toilette. Das ist ganz klar, man schläft auch nicht mehr so gut. Also ein guter Tipp ist von vielen Mamas, ist so ein Stillkissen, das kennt man, diese großen einfach unterlegen auf den Bauch oder die Beine und sich dann entsprechend zur Seite legen. Aber wenn man das nicht gewohnt ist, ist das anstrengend. Ich denke manchmal, vielleicht hat das auch was damit zu tun, dass wir uns so ein bisschen auf die Geburt vorbereiten. Wir schlafen ja danach auch nicht mehr gut. Ja. Ne? Wir sind ja dann auch dauernd wach und stillen oder geben Flasche, kümmern uns.
Genau.
Und man ist schon so ein bisschen drin
man
im
ist
Thema.
Im Training,
nicht?
Ne?
Genau. Aber das wird alles.
Ja. Ich habe noch eine Frage zum Bauch. Also bei mir war das nämlich so, dass ich im ersten Trimester einen ziemlich dicken Bauch hatte. Also er sah auch schon schwanger aus. Und dann wurde er auf einmal erstmal wieder deutlich kleiner, bevor er größer wurde. Ich habe mir gedacht, ich hatte wahrscheinlich auch einfach viel Luft und so im Bauch. Ist das wohl, also ist das häufiger mal so, dass es passieren kann, dass der, weil ich, das fand ich verunsichernd, dass ich erst wuchs der und wurde dicker und dann auf einmal wieder, wo ist er hin?
Ja, ja.
Und bis er dann halt wieder da war alles wieder gut. Aber ist das was öfter passieren kann?
Also es ist so, dass auch die Hormone, die Progesteronwirkung einfach einen dilatierten Darm macht. Also der Darm wird weiter und man neigt so ein bisschen zur Verstopfung. Wasser wird eingelagert. Es kann sein, dass sich das natürlich vielleicht einfach im Bauch anders verteilt, als du das vorher kanntest und sich das irgendwann wieder so ein bisschen legt. Das mag sein, nicht? Und dass der Bauch irgendwann fängt er an zu wachsen und du siehst dann den Bauch, aber vielleicht nicht mehr diese Situation. Also das mag sein. Nicht?
Ja.
Also es kann sein, dass das einfach eine Wassereinlagerung, Stoffwechselumstellung ist. Das kann ich mir gut vorstellen.
Okay. Ja. Gehen wir doch einfach mal unseren Körper so durch.
Ja.
Was so sich verändert.
Ja.
Zum Beispiel im Hinblick auf unser Herz-Kreislauf-System.
Ja. Ja.
Was passiert da wohl? Also ich merke nur, mir war am Anfang ziemlich schwindelig, aber ich habe das eher so aufs Spucken geschoben.
Ja.
Und aber vielleicht hat auch die Müdigkeit was damit zu tun. Ich kenne mich nicht aus. Ne? Also ja, du wirst ja, es uns besser ja, sagen können. Ja. Was passiert mit unserem Herz-Kreislauf-System?
Ja, es ist so, es ist ja, wie ich vorhin schon sagte, es sind 2 Liter mehr Blutvolumen unterwegs. Mhm. Und da wird ein 2. Organismus versorgt. Das heißt, wir brauchen mehr Gasaustausch. Wir brauchen eine bessere Versorgung. Die Gefäße erweitern sich. Es werden neue Gefäße gebildet. Das Herzminutenvolumen steigert sich. Das heißt, das Herz setzt mehr Blut pro Minute um. Das Herz schlägt also schneller.
Es gibt also auch mein Herz,
auch dein
schnell.
Herz, einen stärkeren Puls. Daran okay. merkst du das. Bis 10 Schläge mehr sind normal.
Okay.
Und dann ist es so, dieses Blut, das muss natürlich untergebracht werden. Und gerade am Anfang, wenn die Gefäße sich weiten, mehr Gefäße sich bilden und auch das Progesteron die Gefäße erweitert, kann das sein, dass du merkst, wenn du aufstehst, das Blut versackt und der Körper schafft es nicht ganz gut, sozusagen dieses Blutvolumen wieder nach oben zu transportieren. Mhm, und dann merkst du, dir wird schwindelig oder schlecht oder es dreht sich kurz. Und dann setzt du dich wieder hin und stehst langsam auf. Das ist nichts Schlimmes. Das gehört so ein bisschen dazu und legt sich wieder. Wenn man das in der Schwangerschaft länger hat, kann man auch irgendwann mal sagen, ich lass mir ein paar Stützstrümpfe verschreiben. Das hilft ungemein. Aha. Das hält auch wach. Man ist nicht so müde.
Okay.
Und gerade bei stehenden Berufen zum Beispiel ist das was ganz Großartiges, dass man da einfach durch diese Strümpfe so dafür sorgt, dass das Blut nicht so sehr in den Beinen versagt. Da ist okay. man einfach ein bisschen fitter. Und genau, das Atemminutenvolumen nimmt auch zu, man atmet schneller, das wirst du wahrscheinlich auch gemerkt haben, wenn man eine Treppe hochsteigt.
Man atmet schneller, hat trotzdem das Gefühl, es kommt nichts an.
Genau, das ist so typisch. Also die Inspiration, das Einatmen verlängert sich, das dient einem größeren Gasaustausch. Und man merkt, also das ist wie so eine Hyperventilation, die aber in Ordnung ist in der Schwangerschaft, die man dann hat. Man atmet also stärker, länger ein im Vergleich zu vorher und man merkt, so, jetzt atme ich schneller. Ich gehe am Anfang. Also das ist ja ganz interessant. Also man ist schwanger und viele sagen damit, ich schnaufe schon, wenn ich die Treppe hochlaufe, obwohl ich noch gar keinen Bauch habe.
Ja.
Das hat was damit zu tun und später ist es eben der Bauch, der natürlich auf die Lunge drückt von unten. Man hat eine Kugel und man merkt, man ist nicht mehr so frei.
Ja, man
Atmung.
Fühlt sich plötzlich sehr unsportlich, kann ich sagen.
Ja, ist man nicht. Ne? Also das ist ja...
Echt so 2 Minuten. Ja. Und wenn man dann auch noch gehen möchte und vielleicht dabei noch was isst, dann geht irgendwie so gar nichts.
Aber Schwimmen ist ja eine gute Alternative. Nicht?
Das
also
stimmt.
Da merkt man den Bauch auch nicht, da ist man im Wasser unterwegs, man hat diese Schwere nicht. Also Schwimmen ist was Fantastisches in der Schwangerschaft.
Apropos Essen, was passiert wohl mit unserem Magen-Darm-Trakt?
Ja, also das ist auch interessant zu sehen. Es ist so, dass sich auch hormonell bedingt, also wir sehen, was die Hormone alles machen, die stellen den gesamten Körper um, entspannt sich sozusagen der Verschlussmechanismus zwischen Magen und Speiseröhre, so dass es leichter zu Sodbrennen kommt.
Ne? Sodbrennen ich hatte noch nie Sodbrennen
aber
bis
jetzt.
Zu dieser Schwangerschaft.
Ja, ab seit wann hast du das?
Ich glaube, so zweites. Ja, so nachdem mir aufhörte, schlecht zu werden, habe ich irgendwann Sodbrennen gekriegt.
Oh, schön. Das macht ja Mut. Das ist so, dass die Hormone einfach diese Öffnung erleichtern und dass Magensäure leichter zurückfließt. Das heißt, du wirst das merken, also wenn du liegst zum Beispiel oder auch gewürzte Speisen isst. Also
Süßigkeiten.
Kohlensäure, richtig. Scharf gewürztes, Kaffee, all das, was so ein bisschen reizt. Das sorgt dafür, dass diese Magensäure stärker produziert wird und eben auch nach oben gelangen kann. Und das ist sehr, sehr unangenehm. Also früh morgens, vielleicht im Halbliegen frühstücken, Tee, Kräutertee, ungesüßt, irgendwas, was man, Bananen, also irgendwas, was nicht reizend ist.
Okay.
Frühstücken, Zwieback ist auch eine Idee. Also das, was man verträgt, probieren und dann kleine Mahlzeiten über den Tag verteilt. Und dann funktioniert es auch ganz gut. Meistens lässt es sich nicht ganz legen. Also es wird dich vermutlich begleiten, aber die gute Nachricht, es hört auch wieder auf.
Und du hast vorhin was gesagt von Verstopfung.
Ja, genau. Ja. Also der Darm ist auch entspannt. Die Darmpassage funktioniert nicht mehr so schnell wie vor der Schwangerschaft. Das Hormon relaxiert den Darm, das heißt, es kommt gerne zur Verstopfung. Ist unangenehm, wenn man eh schon das Gefühl hat, man hat so einen Bauch, der wächst und man fühlt sich so voll. Also helfen tun auch hier kleine Mahlzeiten, ballaststoffreich essen, also Vollkornprodukte idealerweise, nicht? Also nicht anfangen mit irgendwelchen Süßigkeiten und dies und das, sondern wirklich kleine Mahlzeiten und immer mal wieder was reinschieben und viel trinken. Also ungesüßte Kräutertees, Wasser.
Okay. Und unsere Haare. Also du sagtest vorhin, meine Haare sehen schöner.
Ja,
ich habe das gar nicht so. Ich habe so Zipselhaare. Ich empfinde das gar nicht so.
Haare.
Ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass die schneller fetten als vorher.
Ja, das kann, mag auch, ja, ja das also, ist auch eine hormonelle Wirkung.
Genau, es ist schon so, dass sich die Haare durchaus verändern können, dünner werden, ausfallen können.
Können auch, das ist eher seltener tatsächlich, also an all die, bei denen das so ist. Ja, es kommt vor, bei den meisten ist es so, dass die Haare irgendwann im mittleren Trimenon in so also eine Art Ruhephase eingehen. Das heißt, es werden mehr Haare, genauso viel Haare gebildet wie vorher, aber die bleiben länger in so einer Art Ruhephase, bleiben also länger auf dem Kopf, auf Deutsch. Und es gibt eben Frauen, die haben einfach aus irgendwie hormonellen Gründen neigen zu Haarausfall in der Schwangerschaft. Man muss so ein bisschen gucken, wenn sowas ist, zum Frauenarzt gehen. Da kann auch mal ein Eisenmangel dahinter stecken. Das finden wir bei den meisten Schwangeren irgendwann. Und vielleicht auch die Schilddrüse mal angucken lassen. Nicht? Also da muss man so ein bisschen gucken, woran liegt es denn nun? Nicht? Also es kann viele Ursachen haben, aber das würde ich auch besprechen mit dem Frauenarzt.
Das ist dann also nicht nur so ein optisches Schönheitsding, sondern kann man schon nochmal.
Ja,
okay.
Genau.
Und unsere Haut, ich finde, die macht viel durch in dieser ganzen Zeit.
Du hast eine tolle Haut, du hast einen tollen Glow, also deine Haut strahlt.
Ja, inzwischen geht's.
Ja, aber am Anfang nicht so.
Nee.
Was war da
also
am
Anfang war die Haut vor allem, ich hatte gar nicht so sehr mit Unreinheiten zu kämpfen, hatte ich aber auch noch nie, also da hatte ich noch nie die Veranlagung für. Aber meine Haut war so fahl, also die war erstens viel, viel trockener.
Ja.
Dann war das Problem, dass ich den Geruch meiner Creme nicht mehr ausgehalten habe. Also das war irgendwie, also alles, was so parfümiert war und so, mochte ich nicht mehr.
Hattest du nicht.
Und ich hatte immer so, oder habe ich immer noch manchmal so ganz gerötete Wangen, aber nicht von der Durchblutung gefühlt, sondern das sieht immer aus wie so, ja, so rötliche...
Fleckig.
Ja.
Okay, also auch das ist ganz typisch. Ne? Also die Haut Durchblutung ändert sich hormonell bedingt. Auch es kommt zur Gefäßerweiterung, auch gerne im Gesicht. Es können auch so kleine Teleangiektasien auftreten. Das heißt, das sind so kleine erweiterte Gefäße, die so aussehen, als wäre sie so wie so eine kleine Spinne, als wären sie so ein bisschen erweitert, so am Dekolleté, im Gesicht, am Hals. Das ist auch kann auch passieren, bildet sich zurück. Nach der Schwangerschaft, man sollte so ein bisschen gucken, dass man extreme Kälte und Wärme meidet, das fördert das eben noch. Ne? Und ansonsten ist es einfach die Durchblutung in der Haut, die Gefäße erweitern sich, wie wir das auch schon besprochen haben. Und normalerweise kommt es eben auch ein bisschen zur Wassereinlagerung, man ist fülliger im Gesicht, das macht auch diesen Glow und dieses gute Aussehen aus. Aber am Anfang, du sagtest ja auch, du hattest eine extreme Übelkeit, du hast erbrochen. Das wirkt sich auch auf die Haut aus. Natürlich, sie siehst fahl aus. Meistens, man sieht das so ein bisschen, wenn man extrem erbricht, an den Hautfalten, an der Hand. Ne? Die bleiben dann stehen. Also man trocknet aus. Ne? Wenn man so viel erbricht wie du, also so 10-mal, das ist schon kritisch, das ist viel. Also so ab über 5 bis 10-mal, da muss man schon gucken, dass man da nicht zu viel Flüssigkeit verliert, also Elektrolyte. Das muss man mit dem Frauenarzt besprechen. Im Extremfall werden solche Patienten auch stationär aufgenommen und es gibt dann Infusionstherapie. Das hattest du wohl nicht zum Glück. Nee. Das war alles gut, dann hat sich gelegt. Ja.
Genau, es hat sich gelegt und tatsächlich, das ist vielleicht auch nochmal was, wo wir kurz drüber sprechen können. Ich habe das mit meiner Gynäkologin gar nicht so kommuniziert.
Ja, ja.
Also es ist mir generell aufgefallen, auch in dieser Schwangerschaft, wo man ja auf einmal echt viel zur Untersuchung beim Arzt ist, dass ich oft nicht nachfrage oder oft gar nicht so richtig mich äußere, was mich eigentlich beschäftigt, weil ich weiß gar nicht warum. Es ist so, dass natürlich die Arzthelferin oder auch die Ärztin, für die sind natürlich viele Dinge ganz selbstverständlich, die kennen es so. Also da mache ich jetzt gar keinen Vorwurf, dass sie sich nicht jedes Mal die Zeit nehmen, mir alles ganz ausführlich zu erklären. Aber ich ärgere mich oft über mich selbst, dass ich da nicht so mir diesen Raum nehme und zu sagen, aber ich wollte noch mal kurz sagen, ich spuck 10-mal am Tag, was kann ich tun? Also findest du es auch wichtig, dass wir vielleicht da irgendwie lernen, irgendwie mehr darauf einzugehen, auf uns selbst und auf unsere Bedürfnisse und Fragen, die wir haben?
Ja, unbedingt. Also das ist was ganz Wichtiges, weil wir natürlich auch so in unserer Routine häufig sind, dass wir stehen natürlich alle auch so in der Praxis, das werden alle Kollegen kennen, unter Zeitdruck. Wir müssen natürlich irgendwie uns so ein bisschen organisieren. Wir sehen viele Patienten, wir machen das natürlich meistens schon sehr, sehr lange, so dass man sollte nur diesen Blick nicht verlieren für die Patientin. Das ist für euch das erste Mal und häufig das erste Mal. Und da kommen viele Fragen und Unsicherheiten auf. Und es gehört dazu, dass man das auch bespricht. Ne? Also wenn ihr das Gefühl habt, da ist irgendwas, was mich beschäftigt und da irgendwie, ich habe Fragen, vielleicht aufschreiben, sagen, ich habe da noch mir Fragen überlegt und habe die mal aufgeschrieben. Können wir vielleicht heute oder nächstes Mal, je nachdem wie dringend ist, noch ein bisschen Zeit einplanen, dass wir die Fragen besprechen. Aber das muss auf jeden Fall auf dem Tisch. Das ist was ganz Wichtiges, nicht? Weil das einfach auch Stress verursacht. Das macht eine Unsicherheit und unser Ziel ist es ja, dass im besten Fall ihr eine glückliche und gute und schöne Schwangerschaft erlebt. Ja. Und wir sind dazu da, euch zu helfen, euch auch Unsicherheiten zu nehmen, Dinge zu besprechen, die euch bewegen und auch aufzuklären. Also wirklich zu erzählen, was passiert da. Ich mache das gerne, mir macht das immer viel Spaß.
Das glaube ich dir sofort, ja.
Ich glaube aber, wenn ihr merkt, so irgendwas kommt zu kurz, einfach aufschreiben. Manchmal ist man auch aufgeregt, das sagen viele Patienten,
man vergisst es dann. Es passiert alles so schnell, man kriegt so viele Informationen, dann ist man schon wieder raus und denkt, ach Mist.
Genau, man ist so aufgeregt, es sind so viele Sachen und auf einmal denkt man, oh Gott, ich hatte ja noch 20 Fragen. Also einen Zettel machen, aufschreiben.
Das ist ein guter Tipp.
Und radikal fragen. Fragen.
Okay, dann frage ich dich jetzt nochmal. Ja. Wenn wir die Veränderung der Haut haben, gibt es irgendwas, was wir tun können? Also weil wir haben zum Beispiel auch in der Community gefragt, was die so umtreibt, die echten werdenden Mamas.
Ja.
Und sie sagten, also viele hatten das Thema Hautunreinheiten und haben auch geschrieben, es war zum Beispiel viel, viel schlimmer als damals in der Pubertät.
Ja.
Also wirklich, dass das schon Richtung Akne geht oft. Was können wir dagegen tun?
Ja, das ist schwer. Also man kann sich vom Hautarzt oder von der Fachkosmetikerin beraten lassen. Also es gibt eben Frauen, die haben wirklich fettige Haut, die haben richtig so eine Akne, manchmal auch auf dem Rücken ganz ausgeprägt. Da kann man im Extremstfall tatsächlich auch mal antibiotisch behandeln. Das ist aber eher was sehr, sehr Seltenes. So eine ausgeprägte Schwangerschaftsakne und dann die Haut reagiert unterschiedlich. Nicht? Also eine Haut, die vorher wirklich fettend war, kann sein, dass die trocken wird. Es kann eine trockene Haut fettig werden. Also am besten beraten lassen. Stichwort ist immer meist pH-neutral, ohne viel Beistoffe. Also es kommt alles an beim Kind. Da finde ich immer aufpassen, also gucken, was man da auf die Haut schmiert. Die Haut ist das größte Organ. Es wird eigentlich alles absorbiert und kommt auch unter Umständen beim Kind an. Das heißt, wirklich darauf achten, was nehme ich da für eine Creme. Und möglichst wenig an Parfums, an Konservierungsstoffen. Also wirklich sich am besten vernünftig beraten lassen.
Okay, einfach auch bereit sein, dann seine vielleicht schon seit Jahren geliebte Pflegeroutine zu ändern, weil die Haut sich einfach echt ändert.
Genau, muss man wahrscheinlich. Also da stellt sich auch die Haut so um, dass ich glaube, dass vieles einfach da nicht mehr passt, was man vorher genommen hat.
Die Haut verändert sich auch an anderen Stellen, zum Beispiel am Bauch.
Ja, genau.
Und an den Brüsten, so mit Dehnungsstreifen und so.
Richtig.
Also ich creme fleißig.
Ja.
Können wir noch was tun?
Ja, genau. Also Creme, Zupfmassage, Sisal, Handschuhe, ne? Massieren, für Durchblutung sorgen, Wechselduschen morgens und abends. Also die Haut kalt, ne? Also man hat schon gar keine Lust, wenn man das hört. Geht mir auch so, aber es ist so. Es ist so, wenn du die Durchblutung anregst, dann sorgst du dafür, dass die Haut nicht so schnell reißt. Die Haut wird hormonell bedingt dünner. Und gerade bei jungen Schwangeren, sehr jungen Erstgraviden, also Erstschwangeren und bei Mehrlingsschwangeren, auch Frauen, die viel Fruchtwasser entwickeln vielleicht, kann es sein, dass die Haut reißt und meistens passiert es gar nicht so langsam, sondern so punktuell. Also wenn der Bauch, manchmal macht der Bauch so ein schubartiges Wachstum, das wirst du auch kennen.
Ja.
Manchmal wundert man sich, von heute auf morgen macht es Plopp.
Ja.
Man denkt, das war doch gestern noch nicht. Also das ist so ein Punkt, Creme. Ne? Und es ist so, die gehen eigentlich ganz gut wieder weg. Es bleibt meistens so ein bisschen so ein silbriges, so eine kleine Veränderung an den Stellen, also am Po oder am Bauch.
Mm.
Das verblasst irgendwann. Also irgendwann ist das im besten Fall verschwindet es auch wieder, aber das A und O ist wirklich das Eincremen.
Ja? Okay.
Also wirklich schön Öl drauf, Cremes, entsprechende Schwangerschaftscreme und für wirklich gute Pflege sorgen.
Okay. Wenn du hast eben schon gesagt, das meiste verschwindet eben wieder, kommen wir ganz am Ende nochmal drauf zurück. Aber ich denke auch immer, unser Körper produziert halt auch Menschen. Also wie kann man erwarten, dass er sich irgendwie nicht verändert? So versuche ich das mal, wenn ich mich mit irgendwas unwohl fühle, denke ich immer, was erwarte ich?
Ja, richtig.
So, da steht halt so ein Mensch an, da kann man schon mal irgendwas in Kauf nehmen.
Natürlich.
Genau, und dann kommen wir nochmal zu so ein paar Community-Fragen, die wir gestellt haben. Also beziehungsweise die User, die echten Mamas gestellt haben. Wir hatten davon schon ein bisschen was. Also Haarausfall war so ein Thema, da sind wir schon drauf eingegangen. Genauso wie schlechte Haut. Und dann zum Beispiel auch der Schlafzimmerblick.
Also
eine Userin schrieb, sie kriegt ihre Augen nicht mehr auf.
Ja.
Sie sieht einfach immer so aus, als wäre sie gerade erst aus dem Bett gestiegen.
Ja, also das ist auch sind Wassereinlagerungen. Ne? Also es ist ganz typisch, es ändern sich ein bisschen die Transportarweise im Blut. Es gibt mehr Blutvolumen und man neigt dazu, einfach Wasser im Gewebe einzulagern. Und das ist eben auch so typisch, auch gerade so zum Schluss hin im letzten Drittel, dass man Wasser im Gesicht einlagert, an den Augenlidern, nicht? Und im Gesicht, also das ist so dieses typisch Verquollene, was man hat. Man muss so ein bisschen aufpassen, dass da, das ist was Seltenes, aber es gibt eine eine Schwangerschaftsvergiftung, das haben manche Frauen. Das heißt, man merkt, die haben vor allen Dingen im Gesicht eine merkliche Wassereinlagerung,
okay,
und nehmen mehr Gewicht zu, also 1,52 Kilo pro Woche im letzten Trimenon. Mit Eiweiß im Urin und Bluthochdruck, da gibt es so eine Symptomatik, die darauf hinweisen kann, das muss man ein bisschen im Auge behalten. Also wenn man merkt, ich habe im Gesicht irgendwie, da ist jetzt richtig, irgendwie kriege ich meine Augen so gar nicht auf und das ist irgendwie anders und ich lag ganz doll Wasser im Gesicht ein, nehme auch so zu. Also im Zweifelsfall mal mit dem Frauenarzt, mit der Frauenärztin besprechen, aber im weitesten Sinne ist es normal.
Okay, also ich habe es mir so ein bisschen vorgestellt, wie, ich weiß nicht, ob du jemals so künstliche Wimpern auf den Augen hattest.
Nein.
Und da kriegt man die auch immer nicht so auf und sieht auch immer so ein bisschen, wie gerade aus dem Bett gestehen, also ich aus.
Ja.
Und das ist dann wahrscheinlich einfach, weil die Augen, die da einfach schwerer
die schwellen,
werden.
Da ist Wasser drin. Genau,
verstehen.
Die schwellen an und dann kriegst du die Augen nicht mehr gut auf.
Genau. Ja, gut.
Auch die Hände, die Füße, also viele Frauen kommen dann nicht mehr in ihre Schuhe rein und merken, die passen gar nicht mehr.
Ich komme einfach nicht mehr an meinen Schuhen.
Ja, auch das natürlich.
Also das ist eben schon mein größtes Problem. Ich komme da einfach nicht mehr an. Eine Userin schrieb noch, das fand ich auch sehr interessant, die hat starke Schmerzen im unteren Rücken und so am Bauch überm Schambein gehabt. Und die hat so ein, heißt es wohl, Symphysengurt?
Ja, ja.
Was kannst du uns dazu sagen?
Genau. Also es ist durchaus so, dass Schwangere im Verlauf der Schwangerschaft so eine Art eine Symphysenlockerung erleiden, nicht? Das Schambein, also es besteht aus verschiedenen Knochen und es kann eben sein, dass da so eine Art Spalt entsteht, der sich weitet und am Schambein und es dann zu Beschwerden kommt im Sinne von Schmerzen in der Hüfte, beim Laufen, es zieht häufig in die Beine. Du hast auch so einen Watschelgang, also viele Schwangere haben dann, wenn sie das haben, so die laufen so breit, wie so ein Pinguin.
Also
genau.
Ich, ja.
Nein, also
gefühlt schon.
Das ist mir nicht aus, alles gut. Und das ist, hat natürlich auch was mit dem Bauch zu tun, aber das kann eben auch eine Symptomatik sein, die dahinter steckt. Das haben häufig Mehrgebärende, also Frauen, die schon mehrere Kinder bekommen haben, die neigen eher dazu. Das kann man messen im Ultraschall. Also man kann im Ultraschall.
Also da kann man das checken.
Da kommt es auch gar nicht auf die endgültige Weite drauf an. Man sagt so über 10 Millimeter, aber es ist auch der Verlauf, ne? Also man müsste das eigentlich mehrmals messen, um zu sehen, wie entwickelt sich das. Es geht aber im Wesentlichen um die Klinik, also um die Symptomatik, die du beschreibst. Und wenn das so ist, kann man so einen Bauchgurt verschreiben. Das zahlen die Krankenkassen in der Regel und der sorgt dafür, dass der Bauch gestützt wird und da nicht so ein Druck entsteht auf der Symphyse.
Okay.
Und das ist was ganz Großartiges, nicht? Die muss man tragen, dann wirklich täglich anwenden, nicht ablegen zwischendrin und dann hat das wirklich einen tollen Effekt.
Bestimmt erleichternd dann,
ja,
ne? Gerade
toll,
wenn man so Schmerzen
ganz toll
hat. Ne?
Ja.
Du hast immer wieder gesagt, hast du sehr mutmachend einfließen lassen, es hört irgendwann
es
alles
hört
auf.
Alles auf. Es, und man weiß wozu.
Das stimmt,
ja.
Das hilft mir auch sehr. Aber gibt es tatsächlich so Veränderungen, die unser Körper mitmacht, die auch nach der Geburt einfach vielleicht da bleiben?
Ja, es ist immer so ein bisschen, also es ist immer schwierig zu sagen. Die Frauen reagieren sehr unterschiedlich auf eine Schwangerschaft, nicht? Also es ist so, es braucht so seine Zeit, also die meisten Veränderungen gehen zurück. Also vielen Frauen siehst du wirklich nicht an, dass sie ein Kind geboren haben. Man sagt, also die Hebammen sagen 9 Monate Schwangerschaft, 9 Monate Rückbildung. Und diese Zeit sollte man sich geben. Ne? Also das, was man immer so in den Medien jetzt sieht, so nach ungefähr 4 Tagen nach Geburt sieht die Frau wieder aus wie...
Ja, das macht ja wohl so einen Stress.
Ja, das ist ganz furchtbar und das entspricht überhaupt nicht der Realität. Also das würde ich komplett ignorieren, sowas, das ist ganz furchtbar. Es ist normalerweise so, dass die Frauen ihre Zeit brauchen. Also diese Rückbildung dauert 9 Monate. Das heißt, der Beckenboden muss sich wieder einspielen. Man macht Beckenbodengymnastik. Man sorgt dafür, dass man moderaten Sport macht. Ja, aber so wie es geht. Und diese Zeit, die man braucht, also gerade auch die Zeit des Wochenbettes, ist meiner Meinung nach wirklich eine Zeit, wo man sich gewöhnt ans Kind, wo man füreinander da ist, wo man im Idealfall stillen kann. Und wenn man nicht stillen kann, ist es auch nicht schlimm, dann gibt man die Flasche, so wie es eben geht und möglich ist für Mutter und Kind. Und die Hebamme ist dabei im Idealfall, die berät, gibt Anleitung und diese 9 Monate Zeit würde ich mir geben. Ich bin ein großer Freund des Stillens. Stillen ist was ganz, ganz Wichtiges, wenn es denn funktioniert und geht. Das Kind kriegt ganz viele wichtige Nährstoffe. Die Mutter- und Kindbindung wird gestärkt. Das hat Einflüsse auf späteren möglichen Diabetes. Man weiß, dass Kinder weniger Diabetes und Ähnliches kriegen, schlanker sind im Verlauf. Also es gibt viele, viele, viele gute Wirkungen des Stillens. Und das Stillen bewirkt, dass man am besten Gewicht verliert nach der Geburt. Mhm. Also wenn man voll stillt, im Idealfall 500 extra Kalorien, die man verliert nur durch Stillen. Also das ist der beste Schlankmacher, wenn wir bei dem Thema sind. Ja. Und so nach 9 Monaten ist es so, dass man eigentlich in der Regel sagt, ist man dann durch mit dem Thema Schwangerschaft und Schwangerschaftsveränderungen. Was manchmal noch bleibt, sind so ein bisschen Dehnungsstreifen. Es kann sein, dass die Brust doch ein bisschen anders aussieht nach dem Stillen. Das ist möglich. Aber wir machen das für die Kinder und ich denke immer, wenn es den Kindern gut geht, dann ist alles in Ordnung.
Und wie wir gesagt haben, also ich meine, so eine Veränderung, wie kann man so einen Prozess bewerkstelligen, ohne sich zu verändern?
Ja, aber das gehört ja auch dazu.
Genau, und das ist dann ja auch was, wo man stolz drauf sein kann. Dass,
total.
Also ich bin jeden Tag fasziniert, dass ein Körper sowas kann.
Ja, und es ist, du wirst sehen, also wir haben immer gesagt, du gehst wie durch so ein Tor. Also wenn das Kind auf der Welt ist, ist alles anders. Das ist kaum vorstellbar, solange das Kind noch nicht da ist. Aber sobald dieses kleine Lebewesen auf der Welt ist, ändert sich alles. Also diese Form von Liebe ist nicht vorstellbar. Die man empfindet für so ein kleines Wesen in der Regel. Nicht? Also das ist was ganz, ganz Großartiges und was Schönes und ein ganz, ganz, ganz neuer Lebensabschnitt mit allem, was dazugehört. Nicht?
Also, ja, und ich finde, wir können dann auch einfach dankbar sein, dass unser Körper dieses Lebewesen mitunter auf die Welt gebracht hat. Also nicht alleine, aber mitunter hat unser Körper das geschafft. Und dann sind alle Veränderungen ja irgendwie auch gute Veränderungen.
Ja, und es ist auch, und das muss man auch sagen, also für viele Frauen, die versöhnen sich auch ein bisschen mit dem Körper. Also viele Frauen versuchen ja auch immer diesem Schlankheitsbild und man muss so und so aussehen und machen und tun. Und zu sehen, was der Körper schafft unter so einer Geburt und wozu der fähig ist, also der bringt dieses neue Leben auf die Welt. Das ist was, also das ist was Großartiges. Das ist für viele Frauen, die kommen wirklich in ihrem Körper an. Die sagen, jetzt bin ich bei mir.
Sehr, sehr gut.
Das ist was ganz Tolles.
So wollen wir das. Wir feiern einfach unseren Körper und unsere Veränderung.
Unbedingt.
Vielen, vielen Dank für deine Zeit und dein Wissen und deine Ratschläge.
Sehr, sehr gerne, Isabel.
Schön, dass du da warst.
Hier zu sein.
Bis dann.
Bis dann.
Ich bin echt dankbar über das Gespräch mit Dr. Stefanie Schulze Moskau, denn es hat mir noch einmal deutlich gemacht, auch wenn sich manche Veränderungen echt merkwürdig anfühlen und manche vielleicht sogar schwer auszuhalten sind, sie gehören alle dazu. Und unser Körper baut einen Menschen. Wie kann er sich dann nicht verändern? Aber auch wenn das eigene Kind natürlich ein Leben verändert, können wir Mamas dennoch im Kern wir selbst bleiben. Und wir können sexy sein. Denn obwohl manch einer behauptet, sexy Mama sein, das würde nicht zusammenpassen, tut es das in Wahrheit ganz hervorragend. Das weiß auch Sängerin Sarah Bohrer, mit der ich in der nächsten Echte Mamas-Folge genau darüber plaudere. Verpasst die Folge nicht und keine weitere? Einfach auf Abonnieren klicken, alle 2 Wochen mit einer neuen Folge im Echte Mamas-Podcast versorgt werden. Bis dann, ihr Wunderbaren!